Heute spreche ich mit Corinna Kaster.
Neuner in Serie. Der erste Kegel-Podcast mit Sebastian Ruska.
Hallo Corinna, vielen Dank für deine Zeit.
Ja, gerne.
Wir sprechen wenige Tage nach dem Ende der Saison 2024-2025, zumindest das Ende der Punktspiele. Wie geht's dir heute?
Ich bin froh, dass die Runde rum ist.
Weil?
Aber du sprichst es bestimmt an, weil wir Dritter geworden sind dieses Jahr, aber das geht für uns absolut in Ordnung.
Ja, natürlich hätte ich es angesprochen, aber...
Das war für mich wirklich eine ganz anstrengende Saison und am liebsten hätte ich eigentlich gar nicht gespielt und ich fühle mich aktuell einfach nicht so wirklich fit, um zu kegeln. Ich habe ja die ersten Spiele überhaupt nicht spielen können und dann war aber so Not am Mann, dass wir ja zum Teil, wir hatten also wirklich Personalsorgen. Und dann war ich zumindest auch mal als Ersatz dabei, aber es war für mich sehr viele Spiele eine Quälerei und ich hatte auch fast die ganze Runde gar keine Lust, ins Training zu gehen.
Was ist denn der Grund, warum es so eine Quälerei für dich ist? Bist du verletzt oder?
Ja, ich habe mir jetzt auch noch irgendwie in der rechten Schulter Sehnenrisse zugezogen. Damit kann ich zwar kegeln, aber es passt irgendwie so das ganze System bei mir gerade nicht. Oder naja, so langsam passt es wieder, aber ich hatte vorher in der linken Schulter eine Frozen Shoulder. Das hat jetzt lange gedauert, bis das verheilt ist, so richtig. Und naja, wie das dann so ist, da hat man Schonhaltung und ja, dann hat man überall die Zipperlein, da hat man sich wegen der linken Schulter geschont, dann schont man sich wegen der rechten Schulter und dann tut einem immer irgendwas weh.
Ich habe im Vorfeld überlegt oder beziehungsweise nicht überlegt, ich habe auch recherchiert, deine wievielte Saison, Bundesliga-Saison das war. Es müsste rund um die 2000er gewesen sein oder liege ich da ganz falsch? Dass du angefangen hast.
Meine erste Bundesliga-Saison war 1995.
95.
In Eppelheim.
Also auch dann 30-Jährige, glaube ich.
Ja, genau. Oh ja. Ja, hätte ich jetzt vergessen.
Ja, es ist eine Saison, du hast es gerade schon gesagt, an deren Ende seit sehr langer Zeit der deutsche Meister nicht Viktoria Bamberg bei den Frauen heißt. Wie siehst du das? Wie geht's dir damit jetzt wenige Tage? Oder es ist ja schon ein bisschen länger klar, aber jetzt wenige Tage nach Saisonende.
Nee, also wie ich schon gesagt habe, also es ist völlig in Ordnung. Wir haben schon ziemlich früh erkannt, dass wir einfach so Personalsorgen haben, wo dauernd irgendjemand ein Problem hat. Und wenn ich jetzt mal zurück überlege, also wenn wir nicht sogar eine Marie am Anfang der Runde, also während der Saison noch dazu bekommen hätten, ich weiß gar nicht, wir wären vielleicht sogar mal zu fünf da gestanden. Unsere zweite Mannschaft hatte auch Personalsorgen. Also die haben sogar auch ein Spiel zu fünft gemacht, trotz Unterstützung von Leuten aus der ersten Mannschaft, die dann doppelt gekegelt haben. Wir können froh sein, dass wir die Runde so rumbekommen haben. Und letztendlich, also am Ende war der dritte Platz unser Ziel, weil, müssen wir jetzt ganz ehrlich sagen, unser Wunsch war es, nach München zu fahren. Und ganz besonders mein Wunsch, weil der NBC-Pokal ist der einzige Pokal, bei dem ich noch nicht war und den auch noch nicht gewonnen habe.
Dann Glückwunsch, und das kann man, denke ich, ja trotzdem sagen, auch ja. Wenn ihr als Serienmeister in den letzten Jahren vorangegangen seid mit diesem Verletzungspech, mit diesen Personalsorgen, Glückwunsch zum dritten Platz und zum Bereich des Ziels offensichtlich. Marie, möchte ich noch kurz einordnen. Ich glaube, Marie-Louise Pfeiffer, oder?
Genau.
Ist wirklich richtig. Die vorher bei Rot-Weiß Zerbst gespielt hat, wenn ich es richtig zusammenkriege.
Genau. Die haben wir uns dann irgendwie noch nach dem dritten Spieltag irgendwie geangelt.
Die dann wahrscheinlich keinen Verein, keinen Club hatte und dadurch dann genau. wechseln konnte. Ja. Ja, 30 Jahre Bundesliga, eine große Karriere. Ich glaube, der NBC-Pokal ist das einzige Turnier, der einzige Titel, der bei dir noch nicht auf der Liste steht. Da steht auf jeden Fall viel. Darüber möchte ich auch mit dir sprechen. Aber bevor wir reingehen, machen wir eine kurze Schnellfragerunde, um einfach auch mal den Beginn deiner Karriere so ein bisschen festzuhalten. Bitte kurz und knapp antworten. Ich werde dann im Nachgang nochmal auf 1, 2, 3 Punkte eingehen. Bist du bereit?
Jawohl.
Dein kompletter Name?
Corinna Kastner.
Dein Spitzname?
Habe ich keinen.
Dein Beruf?
Bauingenieurin.
Dein Geburtsdatum?
18.05.72.
Du kegelst seit?
1983.
Offizielle Bestleistung?
666.
Die Bahn magst du gar nicht?
Nee, es gibt eigentlich keine Bahn, die ich nicht mag. Das liegt immer an meiner Technik. Also, dass, wenn die an dem Tag nicht funktioniert.
Deine Lieblingsbahn?
Meine Lieblingsbahn gibt es auch keinen. War früher die alte Kunststoffbahn in Blankstadt.
Und deine größte Niederlage?
Oh, es gab leider schon sehr viele große Niederlagen, aber da fällt mir leider auch nichts ein.
Dann fange ich mal damit an. Erstmal vielen Dank. Wie gehst du mit solchen Niederlagen um?
Früher hat es mich schon ziemlich gestört. Also da lag ich dann vielleicht noch sonntags abends im Bett und habe mich da ganz arg drüber geärgert. Aber mittlerweile bin ich da ganz entspannt. Ich kann es nicht ändern. Ja.
Okay. Deine Lieblingsbahn, Blankstadt, die alte Kunststoffbahn, mittlerweile rote Plattenbahn drin. Wird nächstes Jahr wieder Bundesliga drauf gespielt. Ihr wart dieses Jahr bei Blankstadt auch zu Gast. Was hat dir an der alten Bahn so gefallen?
Die war ganz speziell. Also das war so eine total faire Bahn. Also ich glaube, das ist die einzige Bahn, von der ich wirklich behaupten kann, dass Frauen mit einem langsamen Wurf genau die gleichen Möglichkeiten haben, so viel zu treffen wie ein Mann, der mit 40 km/h die Kugel rausrohrt.
Gibt es heutzutage solche Bahnen noch?
Nee, also gibt es eigentlich gar nicht mehr. Und in Blankstadt war es vielleicht sogar manchmal so, dass man mit einer langsamen Kugel im Vorteil war.
Das hat sich jetzt dann wahrscheinlich auch geändert mit der neuen Bahn, zumindest wenn man die Videos vom VKC Eppelheim sieht.
Ja, die neue macht nicht so viel Spaß, also macht mir nicht.
Okay. Du kegelst seit 1983?
Genau.
Genau. Wie hat es angefangen bei dir?
Ich habe eigentlich ziemlich viel Sport gemacht und meine Mutter hat kurz vorher angefangen zu kegeln und da haben wir dann meine ehemalige Funkenmariechen-Trainerin getroffen und die hat mich dann überredet, dass ich mal in ein Training komme. Und dann wollten die mich nicht mehr gehen lassen.
Funkenmariechen finde ich interessant, dass die dich zum Kegeln bringt. Ich hätte jetzt eher gedacht, sie bringt dich zurück oder wieder zum Sport dazu. Aber heißt es, du warst Funkenmariechen damals?
Ja, das habe ich damals, ich glaube, das habe ich zu dem Zeitpunkt auch noch gemacht. Ja, natürlich, ich habe dann ja noch Gardetanz gemacht. Die Trainerin hat aber dieses Gardetanzen aufgegeben, hat nur noch Kegeltrainerin gemacht. Mhm. Und dann bin ich da mal im Sommer halt hin, habe gesagt, okay, ich gehe halt mal hin, weil wir es ihr versprochen haben. Und ja.
Dann hat es dich nicht mehr losgelassen. Welcher Club war das?
Das war Pfaffengrund, also das ist ein Ortsteil von Heidelberg. Und ja, da konnte man neben ganz vielen anderen Sportarten, die ich damals gemacht habe, ich habe dort auch geturnt, konnte man halt, also das gehörte alles zu diesem Sportverein dazu und dann Hat auch keinen extra Beitrag gekostet, hat meine Mutter gesagt, kannst du da auch noch hingehen.
7 Tage die Woche Sport.
Genau, ja.
Bei dir. Und dann hat das Kegeln dich aber, würde ich jetzt mal sagen, bis zu einem gewissen Punkt dann so überzeugt, dass du es dann nur noch gemacht hast. Oder wie lange hast du Sport parallel gemacht? Wie lange war das?
Ich habe das noch ewig lang gemacht. Also ich hatte richtig Stress als Kind. Und ich glaube, meine Mutter hat mich da so unter Druck gesetzt. Die hat früher mal gesagt, also wenn du mal was anfängst, ja, dann kannst du nicht nach ein paar Wochen wieder aufhören. Wahrscheinlich hatte ich einfach Angst zu sagen, nee, ich mag jetzt nicht mehr. Und dann bin ich weiter hingegangen. Ja, so war es wahrscheinlich.
Habt ihr später nochmal drüber gesprochen, als du dich dann quasi fürs Kegeln komplett entschieden hast? Du und deine Mama? Nee, okay. Pfaffengrund, der Club, da hast du angefangen mit dem Kegeln und bist dann 12 Jahre später in die Bundesliga gekommen. Beschreib uns mal kurz deinen Weg von ich fange mit dem Kegeln an zum DSKC Eppelheim in die erste Liga.
Das könnte eigentlich eine ziemlich lange Story werden. es war so in der Jugend, da gab es eigentlich irgendwann mal gar keine, nicht genug Jugendspieler in der B-Jugend. Und dann habe ich gesagt, okay, ich bringe einfach ein paar mit. Und ich habe ja noch geturnt, wie ich schon erzählt habe. Dann habe ich halt vom Turnen noch 2 Turnkolleginnen mitgebracht, die dann wiederum 3 Klassenkameradinnen mitgebracht haben. Dann noch meine Freundin aus der Nachbarschaft. Und also am Ende hatten wir in der A-Jugend dann 2 Mannschaften und noch ganz viele Ersatzspieler.
Sehr, sehr erfolgreich. Das bräuchte man heute auch noch.
Ja, also wir hatten damals mehr Spielerinnen in der A-Jugend, wie Baden insgesamt vor 2-3 Jahren bei der Badischen Meisterschaft. Ja. Also okay, ich habe dann irgendwann mal nach Heidelberg gewechselt. Da konnte man Badenliga spielen. Das war dann für mich ja quasi ein Aufstieg. Und dann habe ich bis 1995 halt in der Badenliga gespielt. Und dann hat Eppelheim angefragt. Und ich habe dann immer gesagt, also wenn man mal irgend so ein Ziel erreicht hat, da schnittbeste Spielerin in der Badenliga, dann sollte man vielleicht den Aufstieg, also in die Bundesliga versuchen. Ja, und dann war ich in Eppelheim, bis 2012 dann die DCU kam. Und dann war für mich klar, also dann muss ich wechseln.
Bist dann nach Bamberg gegangen. Bleib mir aber nochmal im Jahr 1995. Du kamst nicht nur als Schnittbeste, sondern du kamst, glaube ich, auch mit Empfehlung einer erfolgreichen Weltmeisterschaft, oder? Das war
genau,
vor
da
deinem
war
Wechsel.
Ich bei der Junioren, damals hieß es Junioren, jetzt ist es U23. Genau, von der Weltmeisterschaft.
In Hunedoara, ein Name, der nach Karibik klingt, aber ich glaube Slowakei.
Nee, Rumänien.
Rumänien. Ja. Das habe ich jetzt, habe ich nicht nachgeschaut im Vorfeld. Rumänien, ja, wahrscheinlich auch damals eine komplett andere Welt.
Ja, also wirklich ganz schlimme Geschichte. Wir sind dort mit einem großen Reisebus hingefahren, tagelang gefühlt. Also auch mit ganz vielen Fans und hatten dort das beste Hotel am Platz. Nee, das war irgendwie noch ein bisschen entfernt, aber bestes Hotel in der Gegend mit Betten, die mit Heu gefüllt waren. Also die Matratzen. Ja, also ganz üble Geschichte. Frühstück haben wir uns den Tisch selbst gedeckt. Ja.
Auch eine Erfahrung. Wer war denn damals von den Spielern, die man heute noch kennt, da war, ich glaube, Thorsten Reiser, oder?
Nee, Thorsten war zu jung. Olli Scholler, Jürgen Zeitler. Gott, hoffentlich vergesse ich jetzt keinen von den Bekannten. Ich glaube, da war jetzt sonst keiner von den Bekannten dabei.
Nicht schlimm, nicht schlimm.
Die Sissi Schneider war bei den Frauen mit dabei.
Sie werden es dir nachsehen. Wie war denn die Kegelbahn damals? Wie müssen wir uns die vorstellen?
Ich glaube, die gab es bis vor ein paar Jahren schon. Die war eigentlich recht gut. Das war so das Vorzeigestück der Rumänen.
Also fest verbaute
Ja,
Kegelbahn.
genau.
Fest verbaut und ein recht erfolgreiches Pflaster für dich. Wie lief das für dich, die Weltmeisterschaft?
Nee, die war eigentlich jetzt, ja, die war schon okay, in der Mannschaft gut gespielt und dann auch noch im Paar Gold gewonnen, aber im Einzel, nee, lief dann nicht ganz so gut.
Naja, gut. Dann war sie teilweise erfolgreich, aber für deine Erfahrung damals ja doch ein wichtiger Baustein.
Genau.
Der Wechsel nach Eppelheim auf die große Anlage in die erste Bundesliga. Woran erinnerst du dich noch, als du damals dort angefangen hast? War das eine größere Welt? Eppelheim war ja damals schon zumindest bekannter, oder war das ein entspannter Wechsel?
Nö, ich war da, glaube ich, ganz entspannt. Also ich habe mir da noch nicht so großen Druck gemacht. Ich habe einfach gekegelt und es lief ganz gut.
War das damals schon? Plattenbahn war es, glaube ich, noch nicht. Die
Nee,
wurde
das war
dann erst später eingebaut.
diese super tolle Kunststoffbahn, diese Viereranlage unten in der Rhein-Neckar-Halle, die mittlerweile auch abgerissen ist, aber die andere neuere Bahn wurde ja auch mittlerweile abgerissen.
Genau. Da durftest du ja auch noch spielen, bevor du dann nach Bamberg gegangen bist. Wie denkst du über den Abriss?
Ja, ich weiß, dass die ganzen Kegler aus Eppelheim das ein bisschen anders sehen, aber ich denke, man muss da schon irgendwo die finanzielle Lage in Eppelheim bedenken. Und das hat jetzt nicht nur eine Bürgermeisterin allein entschieden. Also da gibt es ja einen ganzen Gemeinderat. Und wenn man halt überlegt, was so eine Riesenanlage kostet mit 12 Bahnen, die nur durch Sportkegler belegt sind, das sind halt enorme Kosten. Also ich denke, mit dieser Anlage, die kam ja von dem alten Bürgermeister vorher, der wollte da einfach ein ganz tolles Schmuckstück hinstellen nach den ganzen Erfolgen der Kegler und das war einfach, denke ich, eine Nummer zu groß. Man hätte es halt etwas anders machen müssen und nicht sagen, also es war ja jetzt letztendlich so, die Kegelbahn musste weichen, damit der Schulsport rein kann, weil die alte Halle drüben ja abgerissen wurde. Aber am Ende sind halt jetzt Boxer drin und andere Sportler. Ja, man hätte vielleicht noch eine Lösung finden können, 6 Bahnen lassen und die andere Hälfte für andere Sportarten. Ja.
Aber gut, die Entscheidung wurde getroffen, das ist nicht mehr rückgängig zu machen. Die Bahnen sind ja auch zum Teil noch woanders im Einsatz, also schon verbaut. Aber Eppelheim war damals ja auch bei den Frauen eine recht große Familie am Ende. Ich erinnere mich an ein Foto, da waren, glaube ich, auch sehr viele Spielerinnen und im allgemein diese Gegend. Ich hatte es im Podcast mit Robin Loy und Tobias Lacher ja. Da war das Kegeln schon groß und die Lokalderbys. Wie hast du die damals erlebt, diese, ja, Kegelwelt rund um Eppelheim?
Also ich fand es ganz krass noch, so Ende der 90er, dann auch am Anfang, ich weiß gar nicht, ab 2000 sind wir, glaube ich, in diese neue Halle. Da war das also im Damenbereich nicht so extrem, aber im Herrenbereich, also allein 2 Eppelheimer Mannschaften in der Bundesliga, Sandhausen, Blankstadt, also man fährt in Nachbarort und hat dort die nächste Bundesligamannschaft. Und wenn ich zu einem Lehrgang mit der Nationalmannschaft gefahren bin, haben wir einen ganzen Bus voll gemacht und sind hier nur die 3 Ortschaften, haben wir abgeklappert und da war der Bus voll. Ja.
Und wie hat dein Trainingsalltag damals ausgesehen? Du hast ja nach dem Bundesligastart auch noch ein paar Weltmeisterschaften dann gespielt und auf dem Weg zu 2008, da sprechen wir gleich drüber, dich ja auch weiterentwickelt. Wie hat dein Training damals ausgesehen? Wie oft warst du, hast du Leistung trainiert? Woran erinnerst du dich noch?
Mann, da darfst du mich eigentlich nicht fragen, weil ich viel zu wenig trainiert habe. Weil ich habe ja noch anderen Sport gemacht. Ich weiß gar nicht, was habe ich denn da noch gemacht? Ja, ich habe noch Volleyball gespielt früher und also ich war meist nur einmal oder vielleicht zweimal im Kegeltraining und ansonsten habe ich dann halt anderen Sport gemacht. Aber von der WM habe ich schon ein bisschen mehr trainiert.
Steht ja im Mai auch wieder eine an. Da sprechen wir dann später nochmal drüber, was man da von dir lernen kann. Den Weg, den ich meinte nach 2008, Banja Luka. Du bist am Ende ganz oben gestanden. Wann hast du gemerkt, dass 2008 so wird, wie es geworden ist, so erfolgreich?
Das war eigentlich das erste Mal vor einer WM, wo ich mich richtig gut gefühlt habe. Ich hatte leider so oft das Erlebnis, dass ich am Ende von der Runde immer in so ein Tief gerutscht bin. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, mit diesen deutschen Meisterschaften, dass da immer ein Formtief war. Und das habe ich leider recht oft erlebt. Und vor der WM lief es einfach schon total super. Und also ich war mit der Dani Kicker auf dem Zimmer und die hat mir auch so das Gefühl gegeben, so ey, du bist auch voll meine Favoritin, obwohl da die Ursel Zimmermann auch wirklich super drauf war. Aber ich hatte eigentlich schon von Anfang an das Gefühl, ja, das könnte was werden.
Dann ist es was geworden. Kriegst du soweit noch deinen Weg zusammen? Also welche Erinnerungen hast du an 2008 noch?
Genau genommen war das eine sehr anstrengende WM. Wenn du mich fragen würdest nach einer schönen WM, dann war das definitiv keine, weil man muss die ganze Geschichte davor auch noch kennen. Da war dieser ganze Stress, nehmen wir überhaupt dran teil, also der Streit, da ging es ja auch noch lang um das System, spielt Deutschland die 120 Wurf und diese ganze Geschichte und am Ende haben ja ganz viele von den Herren auch gesagt, nee, wir fahren nicht mit bei dem Präsidium und wir sind ja dann mit nur zwei Herren und vier Frauen hingefahren und hatten genau einen Trainer dabei, also den Kalli und einen Physio und dann war noch der Sportdirektor dabei. Und dann kannst du dir vorstellen, wie schwierig das ist, mit dem Personal eine WM durchzuziehen. Wir mussten erst mal gucken, wer überhaupt wen betreut. Also ich wurde die ersten Spiele von der Dani betreut, die immer morgens vor mir gekegelt hat. Das war dann die, die ja dann frei hatte. Die konnte sich dann aufs Betreuen konzentrieren. Und weil der Kalli ja mit jemand anderem beschäftigt war und wie gesagt, wir hatten nur einen Betreuer dabei, dann durfte der Sportdirektor hin und wieder noch betreuen, wenn er nicht zur Sitzung musste. Ja. Und dann war ein Tandemwettbewerb, da habe ich dann nicht gespielt, da habe ich dann betreut. Ja. Und der ganze Zeitplan, der war auch ziemlich straff. Also der Physio kam auch nicht nach, sich um die Leute zu kümmern. Der hätte eigentlich auch noch betreuen sollen, aber der musste dann auch hin und wieder mal jemanden massieren. Hm. Ja, eigentlich hätte man mich vorher schon übrigens disqualifizieren können, weil es gab übrigens einen Tag, da war so eine Verspätung und ich war der Überzeugung, dass ich dann gar nicht um die Uhrzeit, die angesetzte Uhrzeit, eine halbe Stunde vorher mich vorstellen muss, sondern dass ich dann auch später kommen kann. Ja. Und ich kam dann auch tatsächlich zu spät, aber dann haben die Schiedsrichter gesagt, nee, bei einer Stunde Verspätung, da ist es okay. Also durfte ich mich dann noch anmelden und starten.
Also eine sehr, sehr verrückte Weltmeisterschaft, aber ich würde sagen, es Ja, irgendwie sind es dann meistens die, die am Ende dann erfolgreich werden, wenn es so chaotisch läuft, aber das Gefühl eben passt.
Ja, daher. Also es wird übrigens noch chaotischer zwischendrin dann. Ich glaube, im Viertelfinale wurde ich dann vom Harald Zeitz betreut. Der hatte dann mal Zeit und keinen Termin, weil der Kalli ja auch wieder beschäftigt war. Und dann lief es bei mir also ganz schlecht und ich lag schon 0-2 hinten. Und bei der Kalli hat die Ursel betreut. Der hat dann gesagt, ach komm, wir wechseln jetzt einfach mal die Betreuer, weil der Harald war damals von der Ursel Zimmermann der Heimtrainer. Mhm. Dann kam der Kalli rüber und irgendwie lief es dann doch. Und dann habe ich es doch noch gewonnen. Und dann kam es zum Halbfinale gegen die Ursel. Ja. Und dann hatten wir ja wieder das Problem. Und dann, ja, letztendlich ist der Kalli dann zu den Schiedsrichtern hin, hat gesagt, ja, ihr wisst ja, wir haben kein Personal dabei. Können wir es ausnahmsweise so machen, dass ich mich einfach hinten dran, 2 Meter stell und beide coach. Und, ja, und das wurde dann sogar erlaubt. Also er ist dann so immer spontan mal zu jemand hinter und hat ein paar Tipps gegeben, aber eigentlich haben wir dann allein gekegelt.
Verrückt. Das sind Geschichten, die man gar nicht so erfährt. Ich habe tatsächlich in dem Moment, in dem du angefangen hast zu erzählen, dass ihr kein Personal hatte, ich kam irgendwie drauf, dass ihr alleine gespielt habt. Irgendwie habe ich es schon mal gehört, aber ja, verrückt. Kalli als Person, wie hast du ihn erlebt?
War immer witzig und umso länger er dabei war, umso lockerer wurde er. Also so in der Anfangszeit, als es noch eine Damentrainerin gab mit der Gabi Schilder, da war er so als Cheftrainer schon ein bisschen strenger, hat sich immer zurückgehalten. Aber als er dann die Damentrainerrolle übernommen hat, da war das echt immer eine total lockere Sache und hat richtig Spaß gemacht.
Das ist auch die Erfahrung, die ich gemacht habe. Im ersten Moment hat man immer viel Respekt und aber wenn man ihn mal kennenlernt, dann ist es ein sehr sympathischer Mensch und vor allem, wenn man den Humor versteht bzw. kennt, dann kann man viel Spaß mit ihm haben.
Ja, und der wusste halt, der kann uns Mädels machen lassen und dann war das eigentlich immer eine ganz lustige Geschichte.
Nach dem Halbfinale gegen Ursula Zimmermann. Und das ist auch der Punkt, an dem das NBC-Archiv einsetzt. Mehr Lit gibt's leider nicht. Hast du dann das Finale gespielt gegen Livia Santor, eine Serbin, und hast dann 618-579 3-1 gewonnen. Mhm. Welche Bedeutung hat der Titel für dich heute?
Also das war der größte Erfolg und da bin ich auch schon stolz drauf und weil das ist ja der Titel, den jeder erreichen will, dass er bei den aktiven Einzelweltmeister wird. Also wenn man vorher schon mehrmals Mannschaftsweltmeister war, klar, das waren natürlich auch riesige Erfolge, aber so ein Einzelweltmeistertitel ist natürlich nochmal was ganz, ganz Besonderes.
Ich erinnere mich an ein YouTube-Video, da ging es um das Duell Nikolai Lupo gegen Gornik, Mate Gornik. Sie haben das recht groß aufgezogen damals. Ich bin ehrlich, ich habe das Video nicht gefunden vom Frauenfinale. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so zelebriert wurde, aber hast du das damals erlebt? Hast du da noch Erinnerungen dran, wie diese TV-Produktion damals war?
Also das war total krass. Also damals wurden die Finals einzeln gespielt, also nicht so wie heute, wo dann das Herren- und das Damenfinale gleichzeitig läuft. Macht ja jetzt auch Sinn. Also man kann ja locker 4 Bahnen gut überblicken, aber damals stand man also wirklich zu zweit auf der Bahn und es war in Banja Luka total extrem, weil das war so eine riesige Halle und gefühlt waren die ersten Zuschauer auf der Tribüne nochmal 50 Meter weit weg. Und ja, das war schon eine ganz tolle Atmosphäre. Also ich hatte am Anfang ein bisschen gedacht, na, das wird schon hart, weil sind ja überhaupt keine deutschen Zuschauer dabei. Also es sind auch praktisch gar keine, also fast keine Fans mitgefahren. Es waren ja auch kaum Spieler dabei. Und Banja Luka ist auch ziemlich weit weg. Und die Halle war dann voll mit Serben. Und also es war zwar in Bosnien, aber es waren aus der Region halt einige Leute dort. Ja. Und war schon Hexenkessel, aber es war eigentlich ziemlich eindeutig für mich. Und ich habe ja dann schon mit 3-0 geführt und dann, es war nicht besonders interessant. Und ich glaube, dann haben die sich auch gedacht, naja, macht keinen Sinn, da zwei Leute spielen zu lassen, wenn ein Spiel langweilig ist. Und deswegen wurde es ja dann auch eingeführt, dass man dann was Sinn macht, Herren und Damen gleichzeitig spielen lässt. Aber ich habe dann tatsächlich das Herrenfinale geguckt und das war das Genialste überhaupt. auch wenn es jetzt recht traurig am Ende vielleicht ausgeht für einen.
Vielleicht fasse ich es mal kurz zusammen für die, die Situation nicht kennen. Das Wort, was mir da immer in den Sinn kommt, der Kommentator von der erwähnten Übertragung sagt dann irgendwann Katastrophe. vielleicht stelle ich es unten in die Shownotes rein. Ich glaube, Nico hat das Ding eigentlich schon verloren.
Genau.
Ja. Es steht 2-2 oder 2-1, aber ich weiß nicht genau, wie der Name genau ist, Gornik, Mitja Gornik, ja.
Ich wäre jetzt auch gar nicht mehr auf den Namen gekommen, weil der kriege ich, glaube ich, schon eine Weile nicht mehr.
Ja, ein Slowene gegen Nico eben im Weltmeisterschaftsfinale und muss eigentlich nur einen Kegel treffen.
Den rechten Bauer hat er gebraucht und ich glaube, er hätte danach aufs volle Bild nur ein oder zwei Kegel gebraucht.
Genau.
Und der Nico war schon fertig und diese riesige Halle, die war mucksmäuschenstill und diese Kugel von Mitja Gornik, die war ja eh so schnell, die ist da rausgerauscht und die ist hinten so an die Wand geknallt, also an die Matte und der Nico hat sich dann so rumgedreht, der war dann der Einzige, der dann so yeah geschrien hat und alle anderen in der Halle, die waren mucksmäuschenstill, haben nur so, die waren so unter Schock. Ja, also das war schon krass.
Auch so Momente, die das Kegeln irgendwie toll machen und dass dann jemand immer noch ist, es war in dem Fall ein Team, aber jemand die Kamera drauf hält, das ist, finde ich auch immer sehr, sehr spannend. Ja, du dann, ja.
Nee, also ich wollte eigentlich sagen, letztendlich denke ich, war das schon verdient, dass der Nico gewonnen hat. Die Bahn war jetzt keine so faire Bahn. Also es war zu dem Zeitpunkt so das erste Mal, dass man so eine Bahn erlebt hat, wo bei den Herren jemand mit 40 km/h oder 45 km/h rausbolzt und da kamen die Kegel immer von hinten zurück. Also wer fest geworfen hat, der hat immer total viel geschenkt bekommen. Und sonst sind die gar nicht so gut gefallen. Also ich hatte ein Ergebnis mal mit 640 und das war eigentlich so ziemlich das Beste, was dort gespielt wurde. Also da haben auch Leute knapp, also bei den Frauen welche mal gerade 500 getroffen. Also so doll war die Bahn jetzt nicht.
Es war noch die Phase, wo es viel Funkbahnen, Funkplatte auf Weltmeisterschaften gab. Das hat sich ja dann, ich glaube, 2009 mit Dettenheim, wo es ja dann Spellmann, so ein Funk Spellmann, glaube ich, war, also eine neue Generation und dann ging es ja auch mit Pauli so langsam los. Wenn wir jetzt schon beim Thema Bahnen sprechen oder über das Thema Bahnen sprechen, hatten wir vorhin auch und ich möchte mich an der Stelle entschuldigen, dass wir ein bisschen durch die Themen springen, aber es bietet sich gerade an. Hast du dich mit solchen Bahnen immer beschäftigt? Oder bist du drauf und hast geguckt, was treffe ich, wie muss ich spielen?
Gar nicht. Und ich finde es jetzt gerade besonders witzig, weil die Dani Kicker lacht sich darüber immer kaputt. Die kann dir sagen, welche Bahn wo drin ist. Und es ist schon vorgekommen, dass sie mich irgendwie einen Monat nach einem Spiel irgendwas gefragt hat und ich dann noch gesagt habe, so, Ach, das war eine Platte. Ich dachte, das war Kunststoff. Ja, also ich wusste noch nicht mal, ob ich jetzt auf einer Platte oder auf Kunststoff gekegelt habe. Also.
Du legst halt deinen Fokus auf andere
genau.
Dinge. Ja.
Nee, ich sage immer, das ist immer die Technik und die Tagesform und ich muss mich mit meiner Technik beschäftigen und nicht mit der Bahn.
2008 bist du auf dem Thron gelandet, bist Weltmeisterin geworden. Der größte Erfolg, den du quasi für dich in deiner Karriere verzeichnest, wo hängt die Medaille gerade?
Keine Ahnung.
Okay.
Ich denke, die ist bei meinen Eltern zu Hause.
Okay.
Ich denke, meine Mutter hat die bestimmt in meinem alten Kinderzimmer aufgehängt.
Das ist ja eine schöne Erinnerung. Ja,
mit ganz vielen Postern und Autogrammkartensammlungen. Also da ist alles dekoriert, also meine Mutter sammelt.
Poster von dir?
Nee, von so WMs, irgendwelche Poster. Und ja.
Ja.
Also bitte alle, die Autogrammkarten haben, wenn ihr mich seht, gebt mir die bitte für meine Mama.
Beschränkt sie sich dann nur aufs Kegeln oder nimmt sie auch andere Sportarten?
Nee, nur aufs Kegeln.
Ja. Nur aufs Kegeln. Wie haben Sie denn reagiert? Waren die ja nicht dabei, deine Eltern, bei der Weltmeisterschaft?
Nee, waren ja Luca, das war ja in der Pampa. Nee, natürlich sehr stolz.
Natürlich sehr stolz. Okay. Für dich ging's dann weiter. Wir haben es gerade schon angerissen. Nach 2008 kommt 2009 eine Weltmeisterschaft im eigenen Land in Dettenheim. Oft besprochen. Gerne auch nochmal deine Erinnerungen an diese Weltmeisterschaft.
Hammer WM. Also eigentlich eine der besten WMs überhaupt. Von der Atmosphäre, von der Organisation, dem ganzen Drum und Dran. War super tolles Team. Ja, also das war richtig klasse.
Es gibt den Film Traum vom Sieg.
Ja.
Ich habe ihn oft gesehen, seit langem nicht mehr. Hast du ihn mal geguckt oder wie oft hast du ihn geguckt?
Ich glaube, ich habe den nur einmal geguckt, aber ich weiß noch genau, um was es da geht.
Ja. Das ist gut. Es geht, glaube ich, darum, dass du Mannschaftsweltmeisterin geworden bist. Warum habt ihr damals den Titel gewonnen? Was würdest du sagen, woran hat es letzten Endes gelegen?
Ja, an dem ganzen Drum und Dran, an dem tollen Team. Also wir waren auch ein super Team. Und die ganzen Bedingungen dort, die Fans, die Atmosphäre. Ja. Wir hatten ein Ziel und wir waren auch überzeugt, dass wir gewinnen. Also nicht, dass wir die anderen Male nicht so überzeugt waren, aber da waren wir einfach in so einem Flow. Wobei ich sagen muss, also für mich war die WM mega anstrengend. Also ich konnte an dem letzten Tag, ich konnte gar nicht mehr kegeln, ich konnte eigentlich gar nicht mehr laufen, weil ich zu dem Zeitpunkt auch überhaupt nicht fit war. Aber der Kalli hatte da so sein Team im Kopf und ich hatte schon Anfang 2009 hatte ich Rücken Probleme, also das ISG hat sich irgendwie verkeilt und ich hatte irgendwie ständig Sorge, dass es mal irgendwie so einen Schlag tut und da irgendwie eine Entzündung drin ist und ich mich gar nicht mehr bewegen kann und hatte eigentlich noch ein paar Wochen vor der WM gesagt, ich glaube, ich kann gar nicht mit, also das geht nicht, ich kann ein Spiel machen. Ich hatte vorher die Monate davor immer sonntags gekegelt und habe gar nicht trainieren können, weil ich entweder Schmerzen hatte oder dann das Gefühl hatte, ich muss mich schonen, bevor es mir richtig in den Rücken fährt. Und dann kam die UWV und dann der Herr Kalli hat dann gesagt, hey, jetzt probierst du es mal, jetzt gehst du mit. Und dann kurz vorher hat sich das gelöst und ich konnte mich wieder gut bewegen, aber ich hatte natürlich konditionell total den Rückstand. Hab dann auch gesagt, hey, ich kann nicht jedes Spiel machen, das geht nicht. Und der Kalli hat aber immer Angst, dass wir vielleicht doch irgendwie eins verlieren. Und dann so, ja doch, du musst doch spielen und dann machst du zumindest zwei Bahnen und dann kannst du, können wir dich auswechseln. Da habe ich halt doch ziemlich viele Spiele gemacht. Und am Ende war es ja auch so, da musste man dann auch noch zweimal am Tag spielen. Achtelfinale, Viertelfinale und am nächsten Tag dann Halbfinale und Finale. Und das ist ja noch eine ganz andere Anspannung. Und dann diese aufgebauten Bahnen, die federn ja ganz anders. Die gehen auch, also bei mir besonders, auf die Oberschenkel. Und ich konnte echt am Schluss gar nicht mehr laufen. Ich weiß gar nicht, wie ich das Finale gespielt habe.
Aber es war erfolgreich, Weltmeisterinnen. Und die Szenen im Film, denke ich, zeigen eindeutig, welche Emotionen da auch drin gesteckt haben. Wenn ich das jetzt so höre, dass du wenig trainierst oder trainieren konntest, dass du körperlich Rücken, aber ihr hattet ein Ziel. Ich habe jetzt gerade so den Eindruck, dass du sehr, sehr willensstark bist vielleicht und die Konzentration eben auf den Punkt auch hinbekommst, dass du trotz Defizite mindestens so hoch springst, wie du springen musst.
Ah, ich glaube, du hast bei der letzten WM oft zugehört, wie der Kalli auf Michael Hohlfels Aussage, 600 irgendwas, ich habe jetzt von Corinna mehr erwartet. Da hat der Kalli gesagt, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Ja, nee, also ja schon, ich bin schon willensstark, kann mich da auch durchbeißen, wenn es sein muss, ja, aber ja, man hat wohl gesehen, ich habe nicht so viel Training gebraucht, das ging auch ohne Training. Also aktuell geht's nicht ohne Training, weil da macht mein Körper nicht mit, wenn ich 3 Wochen nicht ins Kegeltraining gehe, dann streikt mein Körper. Dann brauche ich wieder 3 Monate, um reinzukommen und 120 Wurf durchzustehen. Aber nee, früher ging das. 3 Monate verletzt, wieder angefangen. Ja, habe gleich was getroffen.
Nach der Weltmeisterschaft 2009, wir wissen es, gab es dann international mal eine Pause. Und für dich ist der Weg dann 2012. Du hast es vorhin gesagt, ich habe es leider wieder vergessen,
ja,
nach Bamberg gegangen. Ja. War nach den Gesprächen oder nach den Aussagen jetzt irgendwie auch so logisch. Du hast ja erfolgreich gespielt. Bamberg war damals schon das Nonplusultra in der deutschen Kegelwelt und international. Und vor allem Daniela Kicker war da. Wie lange hast du überlegt? Wie lange mussten sie mit dir sprechen, dass du zugesagt hast?
Es ist ja jetzt nicht so, dass die Daniel nicht vorher schon ganz oft gefragt hat, ob ich nach Bamberg kommen will. Aber also ich hatte jetzt nicht unbedingt so Ziele, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt unbedingt mal Champions League gewinnen oder Weltpokal. Nee, das war für mich ganz okay in Eppelheim. Ich hatte 5 Minuten zur Kegelbahn und das hat mir gereicht. Aber als dann Eppelheim sich entschieden hat, in die DCU zu gehen und eigentlich ganz Baden in die DCU gewechselt ist, dann habe ich gesagt, nee, also wenn die es nicht kapieren, ne, ich muss dann irgendwo hin, wo 120 Wurf gespielt werden. Und dann war es ja eigentlich egal. Die nächste Mannschaft war 40 Minuten entfernt. Aber dann kann ich auch nach Bamberg fahren.
Wie lange fährst du nach Bamberg?
Ja, man muss da schon, also ich muss schon 3 Stunden einplanen. Man ist schneller dort. Aber wir machen ja viele Pausen, weil wir haben ja eine Fahrgemeinschaft.
Welche Fahrgemeinschaft habt ihr?
Also jetzt habe ich die Fahrgemeinschaft zuerst mit der Luisa Ebert, die wohnt ja in Heidelberg. Und dann nach 45 Minuten treffen wir auf die Alena. Und dann, wenn es nach Bamberg geht, treffen wir dann nach weiteren 40 Minuten die Alina. Und dann haben wir ein Auto voll.
Auch schön, quasi bei den Heimspielen dann schon ein kleiner Teambus. 2013 ging es dann für dich auch wieder weiter international. Ich war dabei in Salaeggersek, auch mit Sandra Hirscher ja ausführlich besprochen. Wenn man jetzt mal so auf deine Weltmeisterschaften guckt, es kommen ja da noch ein paar, auch erfolgreiche. Welche ist dir, also bitte nicht mit 2009 antworten, wahrscheinlich würdest du das wahrscheinlich schon tun, aber welche Momente sind dir so besonders in Erinnerung geblieben? Welche Weltmeisterschaften, die du sagst, das waren kuriose oder besondere Weltmeisterschaften?
Die waren schon alle besonders. Also die in Deutschland waren alle besonders schön, auch Speichersdorf. Also ich würde jetzt so nicht mal sagen, dass die 2013er WM nicht besonders toll war. Also du warst ja dabei. Die war ja nicht erfolgreich, aber die war trotzdem schön. Also wenn sich das Team versteht, man hat Spaß. Und ich glaube, von dieser Ungarn-WM kann man auch noch ganz viele Geschichten erzählen. Deswegen ist die immer wieder bei uns ein Thema. Ja. Aber die beiden Dettenheim-WMs waren schon echt ein Knaller. Und ich glaube, für die Fans auch. Das war auch so ein ganz anderes Spiel, weil die Fans waren so hinten dran und man ist so mit denen mitgegangen oder hat die noch auf der Bahn mit angeheizt. Und das hat halt Spaß gemacht.
Hm. Willst du eine Geschichte von Salaeggersek erzählen?
Nee, ich kann hier nichts erzählen. Du warst doch dabei.
Ja, natürlich war ich dabei. Ich will jetzt aber nichts erzählen, von dem ich...
Warst leider schon im Bett, hast es verpasst.
Genau, ich war noch ein bisschen jünger damals. dann hänge mir den Mantel des Schweigens darüber.
Aber du hast die WM sicher noch in der Nase.
Das auf jeden Fall. Das hätte ich jetzt noch, den Punkt hätte ich noch gesagt, dass das Wasser nach Schwefel geduftet hat. Irgendwie ein Heilbad in der Nähe, ein Teich, ein See. Wir waren in so einem, was war das, so ein Campingdorf mit Hütten und einem, genau, besonders. Und das Wasser war sehr schwefelhaltig.
Ja.
Deine Zeit in Bamberg, international viele heiße Duelle gehabt. Am Ende wart ihr oft Siegerinnen, deutsche Serienmeisterschaft. Wie hast du es geschafft? Wir haben jetzt auch gerade darüber gesprochen, wenig Training oder zumindest Phasen mit wenig Training. Aber wie würdest du erklären, warum du seit Jahren auf Top-Niveau bist? Also was macht dein erfolgreiches Spiel aus?
Das kann ich leider nicht sagen. Ich weiß es nicht. Aber bei mir ist es, auch wenn ich jetzt in der letzten Zeit wirklich schlechte Spiele hatte, also es ist bei mir jetzt kein Kopfproblem, sondern es ist ein Körperproblem. Also mein Körper will nicht so richtig. Aber vom Kopf her war ich eigentlich schon immer sehr gut. Aber vielleicht wird doch, ich denke jetzt gerade, vielleicht wird ein Mentaltraining mich noch besser machen, weil also Olli Scholler bietet es ja an. Ja. Machen ja einige, auch noch im fortgeschrittenen Alter, habe ich gesehen.
Ja. Tatsächlich 2018, 19 war ja für dich, zumindest laut dem Eintrag der auf der DGBC-Seite rund um die Hall of Fame, der Punkt, wo du gesagt hast, zumindest ich höre Bamberg auf. Ist das richtig?
Was?
2018, 2019. So steht es im Text auf der DGBC-Seite. Hast du überlegt, in Bamberg aufzuhören? Stimmt das?
Nee. Nee, wenn, dann hätte ich gesagt, ich höre ganz auf.
Oder ganz auf. Es ist jetzt...
ich denke, 2017 war wirklich ein Punkt. Ich habe auch nicht so viele Spiele gemacht, weil ich wieder Probleme mit dem Rücken hatte. Ja, und das ging halt nicht. Und konnte da monatelang nicht kegeln. Ja.
Ich zitiere es mal
Deswegen.
kurz, was da auf DGPC.de steht unter dem Eintrag, den jedes Mitglied der Hall of Fame bekommt. Da steht, nach der Saison 2018-19 wollte die Bauingenieurin eigentlich auch ihre Vereinskarriere an den berühmten Nagel hängen. Weil aber Victoria gleich zwei Stammspielerinnen ausfielen, hängte sie nun doch noch ein paar Jahre dran. So steht es da. Aber
Vielleicht
was
wollte ich
mich.
aufhören, ich hab's vergessen.
Okay, dann wäre trotzdem meine Frage, wie du die nächsten Jahre planst, ob du da einen Plan hast, ob du von Saison zu Saison denkst, weil so wie du es beschreibst und jetzt die Saison ja auch zeigt, niemand will, dass du aufhörst, aber wäre jetzt so ein Gefühl, was ich gerade habe, dass du zumindest mal drüber nachdenkst.
Ja, also ich muss jetzt wirklich schauen, wie es weitergeht. Also ich habe jetzt die letzten zwei Spiele gemerkt, mir geht's plötzlich körperlich besser. Es war jetzt nicht so eine Quälerei. Also wenn du die Jungs fragen würdest, mit denen ich immer im Training bin, also die haben immer nur den Kopf geschüttelt, weil obwohl ich mich eine halbe Stunde warm gemacht habe, stand ich auf der Bahn und habe dreimal auf Probe gedrückt, ja, habe erst mal 20 Kugeln, Lochkugeln gespielt, ja, und dann so langsam mich eingemurmelt und dann, ah, ich mache noch mal Probe, ah, ich mache noch mal Probe und dann habe ich erst mal richtig gekegelt und dann war ich schon wieder kaputt nach ein paar Wurf und habe aufgehört. Also es war wirklich so. Und dann habe ich schon gesagt, was machst du denn überhaupt hier? Willst du dir es wirklich antun? Ja, also es war schon eine Quälerei, die Runde hin und wieder mal. Aber ich kann jetzt auch nicht groß Pause machen. Also hatte ich vorhin ja schon erzählt, ich kann nicht einfach sagen, ich mache jetzt im Sommer 2 Monate Pause, wie das manche machen, oder 3 Monate, weil dann ist mein Körper wieder komplett resettet. Und dann muss ich von vorne anfangen und brauche dann wieder 3 Monate, bis ich auf 120 Kugeln komme. Ja. Aber ich schaue einfach mal, wenn es mir gut geht, dann probiere ich es nochmal. Also mit dem Rücken war es jetzt eigentlich auch besser die ganze Zeit. Aber ja, ich bin körperlich benachteiligt. Ich habe schlechte Gene von meiner Mutter.
Wollte gerade nachfragen, ob bei mir ist es der Bürojob und die fehlende Bewegung dadurch, aber wenn es bei dir genetisch bedingt ist.
Nee, also ich habe von klein auf eine Skoliose. Und wenn man krumm ist, dann nutzt sich halt alles ein bisschen mehr ab. Und dann habe ich ja früher geturnt und ja, dann hier 2 Sehnen gerissen, in der anderen Schulter 2 Sehnen gerissen und Fehlhaltung. Und ja, und dann der Bürojob. Man könnte ja seinen Stehtisch mal hochfahren, aber das macht man dann auch nicht, weil man zu faul ist. Und dann sitzt man doch lieber. Ja, und aktuell bin ich nicht so oft auf Baustelle. Ja, dann bin ich im Büro auch sehr gemütlich. Vielleicht ist es auch das. Nee, ich mache schon, also ich muss schon viel tun im Fitnessstudio, dass ich überhaupt kegeln kann. Also wenn ich da nichts machen würde, dann würde es mit dem Kegeln wahrscheinlich nicht funktionieren.
Schade eigentlich, denke ich gerade, weil es ist ja irgendwie. Ich würde dir wünschen, und ich glaube auch viele, die zuhören und dich kennen oder auch dich spielen sehen, dass am Ende so einer oder sowas zum Ende einer doch sehr, sehr langen und erfolgreichen Karriere, das ist irgendwie schade. Ich wünsche auf jeden Fall schon mal gute Besserung an der
Ja,
Stelle.
danke. Also ich werde auf jeden Fall mit 60 nicht mehr kegeln.
Das
Also und ich bin immer fasziniert, wenn ich welche sehe, die mit 70 noch kegeln und es sogar noch ganz gut hinkriegen.
und sich auch nicht warm machen.
Ja,
Also,
das ist das Verrückte. Ja.
ja. Also das frage ich mich bei manchen auch, die halt kalt auf die Bahn gehen und dann, also ich würde mir alles.
Ja.
Nee, verstehe ich nicht,
Nee,
wie man das
also
machen kann.
so vor 10 Jahren ging das auch noch, habe ich mich gut warm gemacht, da brauchte ich auch nicht, hätte ich auch kein Einspielen gebraucht, das hätte gleich losgehen können. Also, aber mittlerweile, wie schon gesagt, also es gab ja schon Trainings mit 60 Kugeln Einspielen, bis ich mal ernsthaft trainiert habe.
Okay. Aber ich habe ja vorhin gehört, oder hast du vorhin ja gesagt, der NBC-Pokal wäre noch so ein Ziel. Wäre das auch Motivation genug,
Ja.
da auch nochmal mehr zu investieren? Ja.
Genau, unbedingt. Also, als es so langsam die Gedanken kamen, NBC-Pokal, ey, der fehlt mir ja noch, da dachte ich so, ja, den brauche ich. Und da werden sich einige ärgern, weil wenn ich dann alle Titel habe, die man braucht.
Dann bist du definitiv die erfolgreichste deutsche Spielerin. 100 Einsätze oder über 100 Einsätze im Nationaltrikot. Ist
Das
das knapp mehr?
weiß keiner. Das weiß leider keiner. Du warst bestimmt auch im Verteiler vor ein paar Jahren, als mal diese Excel-Tabelle erstellt wurde, welche Spieler bei welcher WM waren, wer wie viel Einsätze hat. Und da sollte man ja gucken, ob einem noch irgendwer einfällt, der wo dabei war, weil man ein paar Sachen, also ein paar Unterlagen verloren hatte. Und die Liste wurde dann ja auf der DKBC-Homepage eingestellt. Und ich weiß bis heute nicht, wie diese Einsätze gewertet werden. Also ganz früher war das so, du bist zu einer WM gefahren und da war ja bei einer WM wurde Mannschaft gespielt und je nachdem, wie gut man gekegelt hat, hat man dann noch ein Einzel gespielt und ein Tandem, ein Paar. Und dann war eine WM, war, glaube ich, ein Einsatz. Und jetzt bei dem neuen System, ich weiß es leider nicht wirklich, wie gewertet wird, weil ich habe irgendwann mal vor ein paar Jahren reingeguckt und denk so, 2017, Cluj, Manu hat 6 Einsätze oder so. Und da denke ich so, wie kann der auf 6 Einsätze kommen? Weil es gibt ja nur Einzel, Sprint und Tandem. Dann kann er ja eigentlich auch nur maximal 3 Einsätze haben. Und dann schaue ich so, ja, Moment, in Leschno hatten wir es ja vorhin von, da habe ich 3 Medaillen gewonnen. Mal gucken, wie viele Einsätze ich da habe, weil da habe ich ja sowohl Sprint als auch Einzel bis Halbfinale gespielt. Und da gucke ich so, bei mir stehen nur 3 Einsätze drin. Also es passt nicht. Hab dann beim DKBC auf der Homepage stand unten, bitte, falls Fehler entdeckt werden, schreibt an die E-Mail, habe ich dann auch gemacht, kam aber keine Antwort. Hab dann auch irgendwann mal den Harald, ich glaube so auch den Michael Hohlfeld angesprochen, aber ich weiß es nicht, ob es die Tabelle noch gibt. Ich glaube, es weiß keiner, wie viele Einsätze jeder hat. Vielleicht muss ich mal den neuen Sportdirektor drauf ansprechen. Vielleicht habe ich sogar 110, vielleicht habe ich sogar mehr, vielleicht sind es aber auch weniger.
Auf jeden Fall sehr viele. Wir haben ja über ein paar auch gesprochen. 2017 war Dettenheim, 2018 war Glusch. Das hattest
Ach genau,
du
2018, ja.
2018, hast du verwechselt. Und ja, aber ja, Statistiken im Kegeln ist immer so eine Sache. Aber ist ja jetzt egal, ob es jetzt 100, 110 oder 90 waren. Es waren sehr viele. Und es ist vorbei. Fehlt dir das, diese Weltmeisterschaften, diese, ja, auch den Kontakt oder den intensiveren Kontakt zu Spielerinnen anderer Clubs?
Nee, gar nicht. Also
Okay.
ich habe mir am Anfang gedacht, so, oh ja, das wird hart, wenn du da mal eine WM nicht mehr dabei bist. Weil, also diese Cluj-WM, das war ja dann schon dieser Punkt mit meinem Rücken. Ich habe die Quali gespielt, habe dann die erste Runde gespielt und das war schon plötzlich so schlimm mit meinem Rücken. Also ich habe zwar noch ein Top-Ergebnis gespielt, bin dann knapp ausgeschieden, aber ich hätte gar nicht mehr weiterspielen können. Und dann war mir klar, du packst es einfach nicht mehr, kannst einen Tag kegeln und dann musst du dich erstmal wieder 2 Tage ausruhen. Und so ist es heute auch noch. Also wenn ich jetzt sonntags gekegelt habe, mich da richtig reinknie, ich kann da montags, also kegeln schon gar nicht. Also ich kann vielleicht so zum Sport gehen und ein bisschen was anderes im Fitnessstudio machen, aber ich sage eigentlich immer, ich brauche 2 Tage Pause, bis ich wieder mich bewegen kann. Also kegeln ist kein guter Sport für den Körper.
Das kann ich bestätigen, wenn man andere Dinge tut, bringt es dem Körper meistens mehr als das, was wir auf der Kegelbahn tun.
Und falls meine Sportkameradinnen zuhören, die wollen es nämlich jetzt hören, mein Körper stößt die Sportart ab.
Schön, dass du den Sport trotzdem noch machst. Wir kommen gleich zum Ende. Die Erfahrung ist unbestritten. 30 Jahre Bundesliga, einige Weltmeisterschaften, zahlreiche Weltmeistertitel, Medaillen. Im Mai steht wieder eine an, Mannschaftsweltmeisterschaft in Székesfehérvár in Ungarn. Bin ja auch ganz stolz drauf, dass ich diesen Namen aussprechen kann. Aber was hat dir als Spielerin immer geholfen in der Vorbereitung, damit das eine erfolgreiche Weltmeisterschaft? Hast du einen Tipp oder irgendwas? Auch gerade für die Jüngeren, wenn die Aktiven, die dort antreten werden, da braucht man, glaube ich, keinen Tipp mehr geben, die sind erfahren genug, aber gerade so die Jüngeren, was hat dir immer so geholfen?
Also ich denke, also es war einfach immer schon so eine Freude auf diese WM drauf, also weil es hat auch vom Team immer super gepasst, also da freut man sich auch auf eine Woche, auf eine gemeinsame Woche mit Leuten, mit denen es auch richtig Spaß macht. Und da habe ich mich gar nicht so groß motivieren müssen. Aber ich bin überzeugt, dass die Jugendlichen, die es wirklich schaffen wollen, auf eine WM zu kommen, dass die es auch schaffen können. Ja. Also die ehrgeizig sind und es wollen, die, denke ich, kriegen es auch hin.
Dankeschön. Dankeschön für das Gespräch, für die Zeit. Ich habe jetzt gerade so eine Schlagzeile im Kopf, Abschied mit NBC-Pokal, vielleicht erfüllt sich ja dein letzter fehlender Titel noch, dein Traum, dein Wunsch, im Oktober auf Platz 1 zu stehen. Ich wünsche dir jetzt erstmal noch gute Besserung und vor allem, dass du die Balance findest zwischen Training und Spiel. Danke, dass wir sprechen konnten.
Ja, danke, hat Spaß gemacht.
Neuner in Serie. Der erste Kegel-Podcast mit Sebastian Ruska.